hat ein schreckliches Ereignis mit angesehen. Nestor wird gerührt sein.« Petter betrachtete ihre Augen, als sähe er sie zum ersten Mal. »Ihr habt die Augen eurer Mutter. Ehrliche Augen, unschuldige. Blau wie das Meer im Sonnenschein. Wenn ihr ein wenig älter seid, werden viele Männer in diesen Augen ertrinken.« Sansa wusste nicht, was sie darauf antworten sollte. »Ihr braucht Lord Nestor nur dieselbe Geschichte zu erzählen, die ihr Lord Robert aufgetischt habt,« fuhr Petter fort. »Robert ist bloß ein kleiner, kranker Junge,« dachte sie. »Lord Nestor ist ein erwachsener Mann, ernst und misstrauisch.« Robert war nicht stark und brauchte Schutz auch vor der Wahrheit. »Manche Lügen geschehen aus Liebe,« hatte Petter ihr versichert. Daran erinnerte sie ihn nun. »Als wir Lord Robert angelogen haben, wollten wir ihn doch nur schonen,« brachte sie hervor.
»Und diese Lüge könnte uns verschonen. Sonst müssten ihr und ich die Eyrie durch die gleiche Tür verlassen wie Lysa.«
Petter nahm seine Feder wieder auf.
»Wir werden ihm Lügen und Arborgold einschenken, und er wird sie trinken und mehr verlangen, das verspreche ich euch.«
»Mir schenkt er ebenfalls Lügen ein,« erkannte Sansa. Tröstende Lügen zwar, und sie glaubte, dass er es gut mit ihr meinte. Eine Lüge ist nicht so schlimm, wenn sie gut gemeint ist, wenn es ihr nur gelänge, sie zu glauben. Die Dinge, die ihre Tante kurz vor ihrem Sturz gesagt hatte, bereiteten ihr nach wie vor großes Unbehagen. »Irres Gerede«, nannte Petter es.
»Meine Gemahlin war dem Wahnsinn verfallen, das habt ihr selbst gesehen.«
Und das stimmte durchaus. »Ich habe doch bloß eine Schneeburg gebaut, und sie wollte mich dafür durch die Mondtür stoßen. Petter hat mich gerettet, er hat meine Mutter sehr geliebt und...« »Und sie? Wie konnte sie daran zweifeln?« »Er hatte sie gerettet.« »Er hat Elaine gerettet, seine Tochter«, flüsterte eine Stimme in ihr. Aber sie war auch Sansa. Und manchmal erschien es ihr, als bestehe auch der Lord Protector aus zwei Personen. Er war Petter, ihr Beschützer, freundlich und lustig und gütig, und außerdem Littlefinger, der Lord, den sie in King's Landing gekannt hatte, der verschlagen lächelte und sich durch den Bart strich, während der Königin Cersei etwas ins Ohr flüsterte. Und Littlefinger war nicht ihr Freund. Als Joff sie geschlagen hatte, war der Gnom ihr beigesprungen, nicht Littlefinger. Als der Pöbel sie schänden wollte, hatte der Bluthund sie in Sicherheit gebracht, nicht Littlefinger. Als die Lannisters sie gegen ihren Willen mit Tyrion verheirateten, hatte Ser Garlan, der Kavalier, ihr Trost gespendet, nicht Littlefinger. Littlefinger hatte nicht einmal den kleinen Finger für sie krumm gemacht.
»Außer um mich fortzubringen. Das hat er für mich getan. Ich habe geglaubt, es sei Ser Dontos gewesen, mein armer, alter, betrunkener Florian. Doch die ganze Zeit steckte Petter dahinter. Littlefinger war lediglich eine Maske, die er tragen musste. Allerdings fiel es Sansa manchmal schwer zu entscheiden, wo der wahre Mann endete und die Maske begann. Littlefinger und Lord Petter sahen sich so ähnlich. Vielleicht wäre sie vor beiden davon gelaufen, doch es gab keinen Ort, wohin sie gehen konnte. Winterfell war niedergebrannt und zerstört, Bran und Rickon waren tot und kalt. Robb war an den Twins verraten und ermordet worden, gemeinsam mit ihrer hohen Mutter. Tyrion hatte man für Joffreys Tod hingerichtet, und falls sie jemals nach King's Landing zurückkehrte, würde die Königin ihr ebenfalls den Kopf abschlagen lassen. Die Tante, bei der sie sich Sicherheit erhofft hatte, hatte stattdessen versucht, sie umzubringen. Ihr Onkel Edmure war ein Gefangener der Freys, während ihr Großonkel, der Blackfish, in River Run belagert wurde.
»Für mich gibt es keinen sicheren Ort außer diesem«, dachte Sansa kläglich, »und außer Petter habe ich keinen wahren Freund.«
In dieser Nacht sang der tote Mann, »Der Tag, an dem sie den schwarzen Robin hängten«, die Tränen der Mutter und der Regen von Castamere. Dann hörte er für eine Weile auf, doch gerade als Sansa einzudämmern begann, fing er von neuem an. Er sang, sechs Sorgen, gefallenes Laub und Alysanne.
So traurige Lieder, dachte sie. Als sie die Augen schloss, konnte sie ihn in der Himmelszelle sehen, wie er sich in die Ecke drängte, möglichst fern von dem kalten schwarzen Himmel, und mit einem Fell bedeckt dort hockte, die Waldharfe in die Arme geschmiegt.
»Ich darf ihn nicht bedauern«, redete sie sich ein.
»Er war eitel und grausam, und bald wird er tot sein.«
Sie konnte ihn nicht retten, und warum sollte sie das auch wollen? Marillion hatte versucht, sie zu schänden, und Petto hatte ihr nicht einmal, sondern zweimal das Leben gerettet. Manche Lügen sind unumgänglich. In King's Landing hatte sie nur durch Lügen überlebt. Hätte sie Joffrey nicht angelogen, hätte seine Königsgarde sie blutig geprügelt. Nach Alysanne machte der Sänger abermals Pause. Lange genug, dass Sansa eine Stunde Ruhe fand. Doch als das erste Morgenlicht durch die Fensterläden hereindrängte, hörte sie die sanften Klänge von »An einem nebligen Morgen«, die von unten heraufhallten, und sie erwachte sofort. Das war eigentlich das Lied einer Frau, eine Klage, die eine Mutter vorbrachte, während sie in der Dämmerung nach einer schrecklichen Schlacht unter den Toten nach dem Leichnam ihres einzigen Sohnes sucht.
»Die Mutter singt über ihren Gram wegen des toten Sohnes«, dachte Sansa. »Aber Marillion trauert um seine Finger und seine Augen.«
Die Worte flogen wie Pfeile herauf und durchbohrten sie in der Finsternis.
»O, saht ihr meinen Knaben, Seer? Sein Haar so rötlich-braun? Heim zu uns wollte er, heim nach Wendish Town.«
Sansa drückte sich ein Gänsedaunenkissen auf die Ohren, damit sie den Rest nicht hören musste, doch half es wenig. Der Tag war angebrochen, sie war wach und Lord Nestor Royce würde auf den Berg kommen. Der Haushofmeister und sein Gefolge erreichten die Eyrie am späten Nachmittag, als das Tal unter ihnen golden und rot beschienen wurde und der Wind zunahm. Er brachte seinen Sohn Sir Alvar mit,